Werbung! Wusstest du, dass 70% der Immunzellen im Darm sitzen? Kein Wunder, dass eine ausgewogene Darmflora vor allem für das Wohlbefinden von Babys so wichtig ist. Zum Glück hat die Natur vorgesorgt, denn Muttermilch liefert wertvolle Milchsäurekulturen, die Babys Bäuchlein stärken. Doch auch wenn du nicht stillst, kann dein Baby von natürlichen Milchsäurekulturen profitieren. Die HIP Biocombiotic Folgemilch enthält die einzigartige Kombination aus natürlichen Milchsäurekulturen, die ursprünglich aus Muttermilch gewonnen wurden, und wertvollen Ballaststoffen aus Biolaktose. So wird die Entwicklung des Verdauungssystems deines Babys sanft und natürlich unterstützt. Von Anfang an. Und jetzt viel Spaß mit der heutigen Folge von Ehrlich gesagt, der Podcast von Echte Mamas. Stell dir vor, du kündigst all deine Jobs, packst dein Fahrrad, schnallst deinen zweijährigen Sohn in den Anhänger und fährst einfach los. Quer durch Europa, als alleinerziehende Mutter. Genau das hat Jasmin Böhm getan. Aber wie sah ihr Leben aus, dass der Drang, genau dieses Leben hinter sich zu lassen, so groß war, in das Abenteuer der Ungewissheit zu radeln? Jasmin hat viel erlebt. Eine schöne Kindheit, trotz schwieriger Beziehungen ihrer Eltern, den Verlust ihrer Mutter inklusive der Begleitung ins Hospiz, eine eigene toxische Beziehung mit häuslicher Gewalt und die Entscheidung, alleinerziehend besser dran zu sein, finanzielle Nöte und drei Jobs gleichzeitig in Kauf zu nehmen. So hatte sie sich ihr Traumleben nicht vorgestellt. Sie zog die Reißleine und das ziemlich drastisch. Raus aus dem Hamsterrad namens Alltag, rauf auf das Fahrrad namens Leben. In dieser Folge spreche ich mit Jasmin Böhm über ihre außergewöhnlichen Reisen, nicht nur durch verschiedene Länder, sondern auch tief in ihre eigene Vergangenheit. Es geht um Mut, Loslassen, Selbstfindung, Muttersein und die Frage, wie will ich eigentlich leben? An dem Spruch, wir sind alle Schmied unseres eigenen Glückes, muss doch was dran sein. Aber wie leicht oder wie schwer lässt sich das wirklich umsetzen? Und welchen gesellschaftlichen Bildern halten wir zu oft zu lange fest? Viele finden sich in einem vorgefertigten Leben wieder. Warum schreiben wir nicht einfach morgens auf, was wir am liebsten machen und tun einfach genau das? Ah ja, da war ja was. Geld verdienen. Aber kann das, sollte uns das aufhalten? Ich möchte wissen, was sie zu diesem radikalen Schritt bewegt hat, wie sie unterwegs mit Herausforderungen und Glücksmomenten umging und was wohl drin steht in ihrem zweiten Buch. Hallo Angst, ich mach's jetzt doch. Herzlich willkommen bei Ehrlich gesagt, Jasmin Böhm. Schön, dass du da bist, obwohl du ja eigentlich ganz weit weg bist. Jetzt mal ehrlich gesagt. Welche all der abenteuerlichen Situationen in deinem Leben war am allerbeängstigendsten für dich?
Ja, ich glaube, der erste Schritt, also den ersten Schritt zu wagen, irgendwie alles hinter sich zu lassen, meine Jobs zu kündigen und loszugehen. Also ich glaube, der erste Schritt ist immer der beängstigendste von allen.
Woher wusstest du so genau, dass du diesen Schritt jetzt machen möchtest? Also das, was du getan hast, ich glaube, das haben schon einige in ihrem Traum durchgespielt oder in ihrer Vorstellung so, ich muss alles anders machen, so geht's nicht weiter. Aber ganz viele machen das ja nicht. Und du hast es ja eben durchgezogen. Das ist ja das Besondere und der Unterschied zu deiner Geschichte. Woher wusstest du, dass es jetzt keine Alternative mehr gibt? Dass es nicht das kleine Rädchen gibt, sondern nur das große Ganze?
Ja, ich glaube, das war einfach so das Leben, was ich vorher geführt habe. Also als ich mit der Schule zum Beispiel fertig war, war ich ganz viel selber alleine ohne Kind am Reisen. Von daher wusste ich, dass das Reisen, wie das funktioniert, dass man davon nicht so viel Angst haben muss und so weiter. Und das war immer so ein Teil von mir, der mich ganz stark ausgemacht hat. Und dann hat mein Leben so ein bisschen eine andere Wendung genommen, als meine Mama sehr, sehr krank geworden ist und sie hat Krebs gehabt und dann daran auch gestorben ist. Und diese Erfahrung hat mir auf jeden Fall gezeigt, wie kurz das Leben ist. Also während dem Reisen lebt man schon so jeden Tag so gut, wie es geht. Aber deswegen hatte ich das sowieso schon so ein bisschen immer drinne. Aber zu sehen, dass die eigene Mutter so früh, also mit Anfang 50 stirbt, macht nochmal was anderes mit einem. Und ich habe ihr dann damals auch versprochen, dass ich einfach alles mir Mögliche tun werde, um irgendwie dem Glück zu folgen und um das zu machen, was mich wirklich glücklich macht. Und sie wusste, dass Reisen mich sehr glücklich macht und hat sich mit mir da auch so ein bisschen meine Zukunft ausgemalt, wie ich so am Reisen sein werde, später mit meinen Kindern und so. Das heißt, das waren so verschiedene Punkte in meinem Leben, die da halt alle dazu geführt haben. Und dann bin ich in eine ganz schlimme Beziehung reingerutscht. Und da es dann rauszuschaffen, hat noch mehr mir so gezeigt, du musst jetzt einfach was anderes machen. Aber du hast es auch schon angesprochen mit dem Geld, das Thema, das kennen alle. Und dann war ich trotzdem erstmal in diesem Leben, wo man eigentlich nur arbeitet und funktioniert und keine Zeit für mein Kind hatte. Und das war aber so weit entfernt von dem, was ich eigentlich so mochte und wie ich eigentlich vor Kind war, dass das überhaupt nicht zusammengepasst hat und mir einfach gar nicht gut getan hat. Und es hatte gar nichts mehr mit dem zu tun, was ich meiner Mama am Sterbebett versprochen hatte. Das für mich dann einfach irgendwann so ein Punkt war, es hat nichts mehr funktioniert, es war einfach zu viel. Ich hatte 3 Jobs, ich konnte mich kaum noch um mein Kind kümmern, Haushalt sowieso nicht mehr. Und es war dann einfach so zu viel alles. Ich konnte nicht mehr. Man kann nicht auf allen gleichzeitig, auf allen Baustellen irgendwie funktionieren. Und dann habe ich gedacht, es geht nicht mehr weiter. Also jetzt muss ich was anders machen, ja.
Aber dieses was anders machen, das hätte ja ganz viele Möglichkeiten gehabt, ne?
Ja.
Wieso war es bei dir, also klar, das Reisen, du bist reiseaffin, sag ich mal, aber wieso war es dann gerade diese Art von Reise und diese Route und all das? Also war das etwas, was du dann so klar vor Augen hattest als Plan oder hat sich das ergeben?
Ja, das war irgendwie klar vor Augen. Es sah erst ein bisschen anders aus. Also in meiner Traumvorstellung wäre ich einfach losgelaufen mit Kind auf dem Rücken oder so und hätte so eine Fernwanderung gemacht. Das habe ich auch, ich träume immer noch davon, aber das
Ja.
dauert noch ein paar Jahre. Aber das war für mich nicht umsetzbar mit einem kleinen Kind. Klar kann man mal so eine Pilgerwanderung irgendwie machen. Das machen schon auch Menschen mit ihrem Kind. Aber das war nicht so weit und so lange, wie ich mir das vorgestellt habe. Und dann habe ich so überlegt, vielleicht kann ich das ja mit dem Fahrrad machen, weil ich halt in der Stadt manchmal die Mütter mit dem Kind in dem Anhänger so gesehen habe. Gedacht, vielleicht machen wir das. Aber ich mochte Fahrradfahren überhaupt gar nicht. Es war eigentlich von allen Sportarten und ich war immer sehr sportlich und habe Sport geliebt. Aber das war meine Hasssportart, Fahrrad zu fahren. Aber ich habe dann gedacht, gut, aber man ist schneller als laufend, man ist trotzdem draußen. Versuchen wir mal das. Weil mein Impuls war einfach so, einfach rauszugehen. Ich wollte nichts planen, ich wollte nicht irgendwo weit hinfliegen, ich wollte auch nicht in einem Hotel dann alleine mit Kind darum chillen. Das wäre gar nicht meins gewesen. Ich wollte rausgehen, wieder frei sein, in der Natur sein, irgendwie ja, diese Natur aufsaugen und irgendwie so Abenteuer wieder erleben, so wie ich halt das auch früher gemacht habe, nur halt jetzt mit Kind gemeinsam.
Hattest du schon immer so die Vorstellung davon, dass du mal ein Kind haben würdest? Also war der Kinderwunsch schon immer Teil deiner Lebensvorstellung?
Ja, das kam bei mir sehr früh. Also ich glaube, so mit 19 oder so wollte ich unbedingt Mutter werden und wollte auch immer ganz früh Mutter werden und hatte immer die Vorstellung, mit meinen Kindern gemeinsam zu reisen. Ich weiß auch nicht, woher das kam, aber es war einfach so von einem auf den anderen Tag wollte ich unbedingt Mama sein, ja.
Und wie hast du es dir so vorgestellt? Also wenn du jetzt so vergleichst, wie man sich so sein Leben vorstellt, was so Glück für einen bedeutet. Wie sehr war das dann unterschiedlich von deiner Vorstellung als, keine Ahnung, 16, 17, 18-Jährige zu dem Zeitpunkt, wo du gesagt hast, hier, ich muss was ändern?
Ja, also in meiner Traumvorstellung war ich immer mit Mann und 3, 4 Kindern irgendwie irgendwo am Strand unterwegs und habe in irgendeinem Van gewohnt und habe so ein Leben in Freiheit gelebt, wo alle surfen und alle irgendwie ihren Tag genießen. In dem Moment, wo ich gemerkt habe, ich möchte was ändern, war ich meilenweit davon entfernt. Also da war ich in meiner Zwei-Zimmer-Wohnung, die komplett unordentlich war und mir stand es einfach hier oben und ich konnte einfach gar nichts mehr. Also ich war eigentlich so kurz vorm Burnout und ich hatte auch einfach nicht mehr so viel Zeit, so qualitativ wertvolle Zeit mit meinem Kind, weil bei 3 Jobs ist immer irgendwas zu tun. Also es hat nie
Ja.
aufgehört, auch am Wochenende nicht. Es war einfach ständig funktionieren von morgens bis abends und es war so weit davon entfernt, wie ich mir das vorgestellt habe in dieser
Ja.
Traumvorstellung.
Jetzt hast du ja schon gesagt, dass du alleinerziehend bist. Ich habe es ja auch schon in der Einleitung angedeutet. Wie es jetzt dazu kam, dass du nicht mit dem Vater zusammenlebst und das ganze, diese ganze Herausforderung von Elternsein mit ihm zusammenstemmst, kannst du das ein bisschen erklären?
Ja, also ich war in einer Beziehung gewesen, die war sehr toxisch und auch von Gewalt geprägt, also emotionaler Gewalt, aber auch körperlicher Gewalt später. Und dann bin ich auch sofort aus der Beziehung rausgegangen. Und in dieser Beziehung wurde ich ungeplant schwanger. Und ja, ich habe mich sofort für das Kind entschieden. Das war für mich sofort klar gewesen. Aber ich wusste auch von Anfang an, dass dieser Vater nicht an unserer Seite sein wird, weil ich in dem Moment schon wusste, ich muss aus dieser Beziehung rauskommen, aber ich kam nicht raus. Also ich konnte das ganz rational alles sehen, dass das nicht gesund ist, dass ich keiner Freundin raten würde, da zu bleiben. Ich war auch nicht naiv und dachte irgendwie, das wird sich irgendwann ändern oder würde sich mit Kind ändern. Im Gegenteil, ich wusste, wenn ich mich für das Kind entscheide, dann werde ich das alleine machen, weil das keine Vaterfigur ist und auch kein Mann für eine Beziehung. Also ich hatte einfach eine Abhängigkeit und habe nicht rausgefunden und wusste aber dann in dem Moment, jetzt muss ich wirklich irgendwie rausschaffen. Richtig rausgeschafft habe ich es dann, ich glaube, so im 8. Monat oder so ganz am Schluss, als ich einfach gemerkt habe, wir sind hier beide sonst in Gefahr. Ja.
Und wie hast du das gemacht? Also das ist ja normalerweise dann nicht einfach so akzeptiert von der Gegenseite, sondern das bedarf ja auch wirklich Kraft desjenigen, der sich trennt, das auch durchzuziehen und vielleicht auch, keine Ahnung, Freunde, Familie oder so zu haben, die einen dabei unterstützen. Wie war das bei dir?
Ja, also ich bin mehrere Male ausgezogen. Also ich habe diesen Weg mehrmals, bin ich den gegangen, auch mit Unterstützung von Freunden. Irgendwann war aber niemand mehr, also es war in Portugal gewesen, das ist auch so ein Faktor, der da ganz wichtig ist, weil ich habe mehrere Jahre in Portugal gelebt und hatte meinen ganzen Freundeskreis von zu Hause eben nicht dort, sondern nur Freunde, die ich neu kennengelernt habe, die aber zum Teil dann auch schon wieder weitergezogen sind und so weiter. Und irgendwann habe ich dann keine neuen Leute mehr kennengelernt, weil ich in dieser Beziehung halt immer mehr isoliert war. Das heißt, irgendwann war ich alleine dort und meine einzige Ansprechperson war er. Und dann ist es halt noch schwieriger zu gehen, weil einem von außen niemand mehr so helfen kann und meine Freunde eben zu weit weg waren. Ich wüsste aber auch nicht, ob es jetzt einen großen Unterschied gemacht hätte, wenn sie da gewesen wären. Das kann ich nicht, ja, weiß ich jetzt nicht. Aber für mich war einfach irgendwann der Punkt, dass er immer gesagt hat, er würde mich nie schlagen und dann hat er es doch getan. Und das war für mich so, oh mein Gott, wenn er das getan hat, weißt du nicht, was er noch alles tut. Weil er hat so viel gesagt in dieser Wut, mir so viel angedroht, also quasi den Tod angedroht. Und ich war dann irgendwann halt in Todesangst und wusste, entweder du gehst jetzt oder du weißt nicht, wie das endet. Und dann bin ich mit der Polizei rausgegangen und habe ihn auch gleich angezeigt. Und das war mir ganz wichtig, weil ich schon die Monate vorher immer Beweise quasi gesammelt habe, weil ich wollte ja raus. Ich wusste ja nur nicht, wie. Und ich wusste, mir wird keiner glauben, weil es glauben einem ja nie irgendwie den Frauen, wenn sie sowas erzählen. Und deswegen wusste ich, du brauchst irgendwelche Beweise und habe schon bei diesen Ausbrüchen immer mitgefilmt heimlich, bis er das mitbekommen hat. Aber ich hatte dann noch genügend Beweise gehabt und bin dann mit da zur Polizei gegangen. Und dann haben die ging das alles vor Gericht und er wurde dann auch angeklagt. Und wir hatten uns dann darauf geeinigt, dass er sich mir halt nicht nähern darf, dass er an einem Programm gegen häusliche Gewalt teilnehmen muss und dass er uns nicht kontaktieren darf und so weiter. Und das war dann für mich voll gut, weil ich wusste, es kommt nichts mehr von ihm. Also weil das ist nämlich das Problem, du gehst und dann kommt ständig immer wieder was. Und vorher wollte ich ihn aber noch bei der Geburt dabei haben. Ich glaube, es war einfach hormonell bedingt auch einfach, ich hatte jetzt keine Hoffnung, dass er sich dadurch ändert, aber für mich war irgendwie so, das ist einfach so ein Ding, das ist sein Kind, der muss doch da auch dabei sein. Also es war für mich einfach nicht vorstellbar, dass er da nicht dabei ist. Und da habe ich sehr viel gekämpft und gebettelt, dass er da dabei ist. Am Ende ist er kurz bevor mein Sohn dann zur Welt kam, also so 3 Sekunden vorher gekommen. Und ich war da immer noch sehr, sehr, sehr auf ihn fokussiert. Also ich habe die Geburt quasi wie eingehalten, dass er es miterlebt, weil es mir so wichtig war. Und erst als mein Kind auf der Welt war, habe ich angefangen, für mich und mein Kind zu leben und nicht mehr für ihn. Und dann war er noch einmal zu Besuch und da hat er rumgeschrien und wir hatten so eine Ruhe. Ich hatte so eine schöne Schwangerschaft am Ende, als ich dann alleine war und auch die Zeit im Wochenbett und so. Und es war einfach so entspannt, mein Kind war so entspannt, alles war so wie im Bilderbuch, wie man sich das vorstellt. Also gar nicht stressig, alle waren immer ganz neidisch. Und dann kam er und hat rumgeschrien. Und dann habe ich so gedacht, nee, ey, genau deswegen bist du gegangen, habe ihn rausgeschmissen, habe mein Handy weggegeben. Und dann hat mich eine Freundin abgeholt, beziehungsweise uns, und dann waren wir so isoliert und wurden mit ihr weggefahren, weil sonst hätte ich das nicht hinbekommen. Weil man eben, die kämpfen natürlich dafür und benutzen all ihre manipulativen Sätze, die sie halt so haben, ja.
Ja. Und wie war dann Organisation rund um das Ganze? Also du wusstest dann, eigentlich ist das hier, das ist ein Abschluss und ich werde ab jetzt sozusagen alleinerziehende Mutter sein. Du bist aber wieder auch frisch sozusagen nach Deutschland gekommen und musstest dich ja erstmal organisieren, auch finanziell aufstellen, organisatorisch mit dem Kind. Wie bist du da rangegangen? Hattest du da Unterstützung?
Ja, also es gab für Schwangere in meiner Situation gibt es ganz viele so Organisationen, die einem helfen, die einem Babyartikel und so weiter zukommen lassen, die einem die Erstausstattung zukommen lassen und so weiter. Da war ich echt sehr überwältigt, wie viel Hilfe da man tatsächlich bekommt, wenn man danach sucht. Und dann bin ich halt auch erstmal dann zu meiner Oma wieder zurückgezogen, weil ich ja irgendwo halt erstmal ankommen musste, ja. Und dann sind wir irgendwann später dann, ich glaube so 2 Wochen vor der Geburt bin ich dann nochmal umgezogen in eine andere Wohnung. Also es war alles, meine ganze Schwangerschaft war ganz anders als andere Frauen sie erleben und halt nicht mit schön sich ausruhen oder sonst was, sondern es war halt einfach ein Chaos. Aber umso schöner war die Zeit, als er dann da war und dann war auch alles ruhig. Also als er uns nochmal besuchen kam, war ich ja schon die ganze Zeit alleinerziehend und habe das schon alles durchlebt, habe schon andere Mama-Freundinnen getroffen und so weiter und habe uns schon so unsere Base aufgebaut und da hat er einfach auch nicht mehr reingepasst und ich habe einfach gemerkt, egal, ob ich immer noch emotional an ihm hänge, das habe ich noch 2 Jahre, ich möchte das aber nicht für mein Kind. Mein Kind soll das nicht miterleben. Ja.
Ja. Und ist es dann nicht wahnsinnig schwierig, auch überhaupt einen Job zu finden, der reicht, beziehungsweise in deinem Fall, du hattest am Ende sogar 3 Jobs, weil das immer so Faktoren sind, okay, sie sind alleinerziehend, was ist, wenn das Kind krank wird, hat das Kind überhaupt einen Kita-Platz und solche Sachen. Also es ist ja so ein Rattenschwanz, der da dranhängt und wenn ein Puzzleteil sozusagen fehlt, ist es total schwer, das ganze Puzzle irgendwie so zu vervollständigen, oder? Wie war deine Erfahrung?
Ja, das war auch ein Riesenthema gewesen. Also hast du keinen Kindergarten, hast du keinen Job, hast du keine Wohnung und so weiter. Also es war alles so ein, du brauchst halt alles 3 irgendwie gleichzeitig. Und es war super, super, super schwer. Ich habe dann ganz lange eine andere Wohnung gesucht, weil unsere Wohnung echt nur eine Notlösung war, die wir da hatten und nichts, wo man sich langfristig wohlfühlen kann. Und das war einfach sehr, sehr schwer. Ich habe dann irgendwann über Freunde dann einfach Glück gehabt, dass ein Vermieter einfach keinen Vertrag von irgendwas sehen wollte. Und dann habe ich diese Wohnung erhalten und dann konnte ich mit der Wohnung dann auch endlich ihn zum Kindergarten anmelden und dann konnte ich damit sofort halt einen Job dann annehmen und so weiter. Aber es war alles, es kam dann alles Schlag auf Schlag und auch nur durch Hilfe von Freunden. Ich habe halt überall davon gesprochen. Ich habe mich ständig überall beworben, egal für was. Also ich war bestens ausgebildet gewesen, habe meinen Master mit super gutem Abschluss beendet und ein Stipendium erhalten und so weiter. So eine gute Zukunft in dem Sinne vor mir und dann habe ich mich halt für alle Jobs, die es auf der Welt gibt, quasi beworben, einfach egal was. Am Ende bin ich dann in der Grundschule gelandet und in der Kunstgalerie und an der Uni. Es war alles 3 vollkommen in Ordnung und auch so in die Richtung, die auch für mich so in Ordnung war. Aber es war trotzdem halt einfach zu viel und die wussten aber komischerweise alle 3 von meinem Kind. Bei allen anderen Jobs habe ich ihn gar nicht erwähnt gehabt. Weil ich mir dachte, das muss ja keiner wissen und du musst es auch nicht wahrheitsgemäß beantworten. Also ich habe es einfach nicht erwähnt. Aber bei den 3 schon. Und irgendwie in der Grundschule war das eher positiv. In der Kunstgalerie haben die gesagt, sie mögen Eltern, weil die mehr strukturiert sind und organisiert sind. Deswegen finden sie es auch positiv. Also es war dann irgendwie, und in der Uni war es sowieso, ja, ist uns doch egal. War dann alles einfach kein Thema, ja.
Und wie sah dann dein Tagesablauf dann aus mit 3 Jobs oder dein Wochenablauf? Also wie kriegt man das alles unter? Mir wird schon ganz schwindelig, wenn ich das nur höre sozusagen.
Ja, ich habe, ich bin halt ganz früh morgens aufgestanden, weil die Schule fängt ja auch ganz früh morgens an. Das heißt, mein Sohn war der Erste in der Kita. Da sind wir erstmal in die Kita gefahren, haben vor der Tür gewartet, dass sie endlich aufmacht. Hetz, hetz, rein, rein, schnell, tschüss und dann weiter gerast zur Schule. Da ganz schnell hin, reingerannt, dann in der Schule gewesen, dann nach der Schule in die Galerie gefahren, dann von der Galerie von 1 Uhr mittags oder so bis um 6 Uhr oder 7 Uhr abends gewesen und dann wieder zurückgefahren zu Oma, die in der Zwischenzeit meinen Sohn abgeholt hat um 4 und dann war ich bei ihr, dann hat er meistens schon auf dem Rückweg wieder nach Hause angefangen zu schlafen und dann waren wir daheim und dann habe ich ihn schlafen gelegt und ja, das kann man sich ja vorstellen, das macht keinen Sinn. Also wer will denn die ganze Zeit nur ein schlafendes Kind sehen? Also dafür bin ich ja nicht Mutter geworden. So.
Ja. Und der einzige Grund dafür war wirklich der finanzielle...
Ja, mit diesen Jobs habe ich so ein Leben führen können, das ich so okay fand, wo ich nicht, also jetzt nichts ansparen konnte, das trotzdem nicht. Aber ich konnte halt die Kita, die ist extrem teuer gewesen, schon so bei 360 Euro oder so, da ging ja schon mein 450-Euro-Job schon fast dafür auf. Dann die Miete von über 1000 Euro und so weiter für eine Zwei-Zimmer-Wohnung in der Stadt. Das ist halt einfach alles teuer. Dann noch unser Essen für uns beide. Kinder wachsen ständig, brauchen neue Kleider und so. Also um das mir alles leisten zu können und vielleicht auch nochmal irgendwann in ein Restaurant mit Freunden zu gehen, hat es das gebraucht. Also ich hatte insgesamt 2000 Euro raus. Und das war dann so, okay, damit kann ich leben. Aber ja. Mit 1500 war es zu knapp. Da war dann einfach so, okay, dann muss man dann beim Essen sparen. Ich will nicht beim Essen sparen. Also so will ich nicht leben.
Ich habe dein erstes Buch gelesen. Hallo Glück, dich gibt's ja doch. Und da beschreibst du genau diese Situation sehr, sehr nahbar. Und auch vor allem diese eine Situation, glaube ich, die das Ganze ins Rollen gebracht hat. Du hast zusammen mit deiner Oma den Kleinen von der Kita abgeholt und er wollte nicht zu dir, ne?
Ja, genau. Er wollte da an dem Tag nicht mit. Er wollte mit zur Oma gehen dann. Also erst wollte er gar nicht aus der Kita rausgehen, obwohl er schon der Letzte war, der abgeholt wurde. Und die Situation, die gab es immer mal. Also es kennen ja auch andere Eltern, dass die Kinder dann einfach doch, wenn sie abgeholt werden, so doll Spaß haben, dass sie einfach keine Lust haben, mitzukommen. Aber an dem Tag lief halt einfach alles schief bei mir. Also es lief in der Schule nicht richtig, ich konnte nicht alles machen, weil ich wurde dann als Klassenlehrerin eingesetzt und es war dann noch mehr Arbeit für den gleichen Lohn. Und ich bin ja nicht verbeamtet, also war das dann auch immer so, boah, wie viel muss ich hier machen für den Lohn? Die anderen verdienen so viermal so viel gefühlt. Und das war einfach alles so viel, das ist mir so aus den Händen gegleitet irgendwie. Dann hatte ich eine Doktorarbeit noch parallel zu den drei Jobs geschrieben und da hatte ich einen Vortrag und der wurde dann abgesagt, weil ich nicht gut genug vorbereitet war. Und diesen Vortrag habe ich nachts halt vorbereitet irgendwann, weil sonst keine Zeit mehr dafür war. In der Galerie haben sie mich irgendwie nicht eingesetzt, weil ich da irgendwie nicht so richtig Zeit hatte und ich wollte da aber unbedingt mitmachen. Und es war dann irgendwann so, ey, come on, gar nichts läuft mehr. Und dann so die einzige, also Unterstützung in meinem Leben, so war dann so mein Kind und ich wollte unbedingt so, okay, dann macht halt alle, was ihr wollt, aber ich nehme jetzt mein Kind und ich genieße jetzt den Nachmittag mit meinem Kind. Und dann wollte er nicht mitkommen und dann wollte er auch im Auto nicht mit nach Hause kommen und die Oma hat uns abgeholt, weil mein Auto wurde kaputt gefahren, so ein paar Wochen vorher auch noch. Somit hatte ich diesen ganzen Stress auch noch nicht mal mit meinem eigenen Auto, sondern war auch noch auf andere angewiesen, was noch komplizierter wurde. Und dann hat er die ganze Zeit geschrien, dass er nicht mehr zu mir will. Und das hat mir so im Herzen wehgetan, dass ich dann einfach so gar nicht mehr konnte. Und die Oma meinte die ganze Zeit, sie nimmt die mit. Und ich habe die ganze Zeit gesagt, nein, der kommt mit. Und sie so, nein, er will doch nicht. Und dann habe ich irgendwann gesagt, ey, wisst ihr was, macht doch, was ihr wollt. Es interessiert doch eh keinem, was ich will. Ich habe die Tür zugeschlossen, bin dann hochgegangen. Und dann bin ich in die Badewanne und habe so über mein Leben nachgedacht und nur noch geweint. Und habe einfach so gedacht, oh mein Gott, wo bin ich hier jetzt gelandet? Echt, also so weit weg von meiner Traumvorstellung.
Ja. Und dann hast du eigentlich kurzerhand, also ich weiß nicht, ob es wirklich so nah war, wie du es im Buch beschrieben hast, aber gefühlt alles auf einmal geändert. Du hast deine Jobs gekündigt und bist los. War das wirklich so klar vor Augen, als du aus der Badewanne gestiegen bist?
Ja, es war tatsächlich so. Also in der Badewanne habe ich mir wirklich gedacht, ich will das nicht mehr. Ich will das wirklich nicht mehr. Und ich hatte so eine Meditation in der Badewanne gemacht, wo ich über mein Leben nachgedacht habe, wo man sich so rein versetzt in den Moment, was wäre, wenn ich jetzt sterben würde, was man dann sich halt so wünscht, was dann für Gedanken in einem vorkommen. Und ich kann mich da sehr gut reinversetzen, weil ich ja meine Mutter mit in den Tod begleitet hatte und auch bei ihrem Sterbebett war. Und deswegen war das für mich sehr intensiv alles gewesen, mich da rein zu versetzen. Und ich habe halt einfach nur mir mein Kind herbeigewünscht und ich wollte mit ihm rausgehen. Und ich hatte keine weiteren Wünsche im Leben, als einfach nur mit meinem Sohn zu sein und einfach wieder Spaß zu haben, draußen zu sein, zu skaten, Fahrrad zu fahren, irgendwie in der Natur zu sein. Und ich habe dann einfach so gedacht, ich kann das nicht mehr. Und dann habe ich mich halt so gefragt, was wäre, wenn du doch noch Zeit zu leben hättest. Und dann war für mich einfach klar, ey, Jasmin, du kündigst jetzt sofort. Das ist alles egal. Alles andere ist unwichtig. Wir sagen uns immer so, dass das so wichtig ist. Aber es ist am Ende des Tages, wenn wir sterben, das Unwichtigste der Welt, diese Jobs. Es ist einfach egal. Das Wichtigste ist einfach so die Liebe zu den Menschen, die dir halt nahestehen. Und alles andere ist einfach nur irgendwie so, man füllt halt seine Zeit damit und ja, manche lieben ihren Job noch zusätzlich, klar, aber am meisten dient es eigentlich dazu, dass man halt so überlebt. Und aber wenn man damit nur überlebt und sonst nichts anderes, dann ist es einfach nicht das Richtige.
Ja, würde ich komplett unterschreiben. Und ich habe mich da so reingefühlt, als ich das gelesen habe, weil man kommt ja immer mal selber auch an den Punkt, wo man so denkt, so ist das eigentlich, bin ich auf dem richtigen Weg und so weiter. Und ich will jetzt auch kein Spielverderber sein, aber trotzdem muss man ja irgendwie so eine Art, ja, was heißt Plan? Ich bin jetzt auch nicht so ein Freund davon, dass man jetzt die nächsten 10 Jahre schon vorgeplant hat. Aber man muss halt wissen, wie man das morgige Frühstück irgendwie finanziert, in Anführungsstrichen. Erst recht, wenn man ein Kind hat. Hat dir das nicht unheimliche, also auf der einen Seite so Befreiungsgefühle gegeben und auf der anderen Seite total auch beängstigt, nicht so richtig zu wissen, wie es weitergeht, wenn du auf einmal alle 3 Jobs kündigst?
In dem Moment nicht. Also, als ich die gekündigt habe, war ich einfach so erstmal einfach nur froh und erleichtert und einfach nur glücklich darüber, dass jetzt alles anders sein wird. Natürlich im Laufe der Fahrradtour, als wir dann losgezogen sind Richtung Südspanien, war dann schon natürlich immer wieder Momente, was mache ich dann danach? Wie geht's weiter? Und ich hatte vorher, hat mich ein Lektor kontaktiert, der meinte, ob ich ein Buch schreiben möchte. Und dann kam ich so auf die Idee und dachte mir, hey, wenn ich schon kontaktiert werde, weil ich hatte damals so einen Reiseblog noch von vor Jahren, der einfach halt noch online war. Und dann habe ich so gedacht, wenn die mich kontaktieren, warum probierst du das nicht? Das war eigentlich immer so mein Kindheitstraum gewesen. Und dann habe ich gedacht, vielleicht probier es einfach mal und schick halt mal so Exposés raus. Und dann habe ich das probiert, habe aber während der Fahrradtour immer nur Absagen bekommen. Und das war dann schon dieses Thema von dem ersten Buch, Hallo, Glück, dich gibt's ja doch. Und ja, dann habe ich habe da immer Absagen bekommen, weil die meinten, die Reise ist nicht krass genug, die geht ja nur nach Südspanien. Es gibt Leute, die sind irgendwie so viel weiter unterwegs und so, und das ist einfach nicht spannend genug. Und ich dachte mir so, ich war auch schon wo ganz weit weg in der Welt und in Nicaragua oder Kolumbien oder sonst wo, aber diese Reise, da gibt's was zu erzählen für andere Menschen, was andere Menschen wirklich helfen kann. Und du kannst die krasseste Reise der Welt machen. Und du hast aber keine Message für die Leute da draußen, sondern erlebst halt einfach nur coole Dinge. Und ja, das ist dann auch interessant, sich das durchzulesen, finde ich. Aber es war nicht das, was ich da erlebt habe. Und ich hatte da einfach so viel innerlich, so viel Sachen erlebt, die mich so haben wachsen lassen. Ich so dachte, das muss raus in die Welt. Und ja, ich bin jetzt nicht irgendwie nach Kolumbien oder so und nur nach Südspanien nur. Aber es war einfach übertrieben krass, so diese Erfahrung, dass ich halt so war, ich probiere es trotzdem weiter. Und das hatte ich halt so im Kopf. Und dann hatten Leute gespendet, weil ich habe dann mit Instagram auf dieser Reise angefangen und hatte so 2.000, 3.000 Follower oder so, die die Reise mitverfolgt hatten. Und die haben dann zusammengespendet, so 1.000 Euro, dass ich, als ich heimkam, noch mal einen Monat Puffer hatte und es noch mal weiter probiert habe, ob mich doch irgendein Verlag doch noch zusagt. Und dann am Schluss habe ich meinen Verlag dann doch gefunden. Und ja, dann kam so, okay, jetzt hast du erstmal dieses Buch und dann schaust du weiter, was danach passiert.
Ja. Und auf der Reise selbst hast du dann von Erspartem gelebt oder hast du da zwischendurch auch mal irgendwelche kleinen Jobs angenommen?
Nee, also ich hatte so, ich kann mich nicht mal ganz erinnern, ich glaube, ich hatte so 1.500 Euro gespart, beziehungsweise hat die Schule mir für die Sommerferien, weil ich die Sommerferien davor nie das Geld bekommen habe, das ist nämlich auch so, wenn man nicht verbeamtet ist, dass man die ganzen Sommerferien nicht bezahlt bekommt, sondern erst nach ein paar Jahren und dann habe ich da die Sommerferien noch bezahlt bekommen. Und das war dann das Geld quasi, mit dem ich los bin. Und dann habe ich aber zusätzlich noch ein Stipendium bekommen, für das ich mich halt nie beworben hatte, für meinen Master. Und das war dann einfach so unterwegs, habe ich so eine E-Mail erhalten, dass ich irgendwie meine gesamten Studiengebühren zurückbezahlt bekomme. Ich glaube, es waren so 3.000, 4.000 Euro oder so, ich weiß nicht mehr ganz. Und das war dann einfach so, ja, cool. Also ich hätte es auch mit den 1.500 Euro irgendwie hinbekommen, aber plötzlich war so Geld da. Ich hatte so gar kein Geld und dann so viel Geld wie vorher in meiner Zwei-Zimmer-Wohnung mit den ganzen Jobs nie. Das war so absurd irgendwie. Keine Ahnung.
Und wie alt war dein Sohn zu dem Zeitpunkt?
Zwei, der ist da drei geworden, ja.
Ist dann 3 geworden. Das heißt, man muss sich vorstellen, man kann es auch auf Instagram ein bisschen sehen. Nur mit dem Fahrrad vorne weg, hinten so ein großer Kinderanhänger, wo man drin sitzen kann, auch so halb liegen, so, ne? Ein bisschen so sich einmummeln kann. Und was war noch dabei? Also, was hast du dir sozusagen, was habt ihr euch mitgenommen? Weil alles, also jedes Gramm ist ja auch Arbeit für dich, weil du bist die Einzige, die strampelt. Was war noch dabei?
Ja, wir haben immer, also klar, das Fahrrad, dann damals den Anhänger, dann alles zum Zelten und Essen und Trinken und halt Kleidung für 2 Personen, Regenkleidung, warme Kleidung, Fahrradkleidung, und dann halt Zelt, Schlafsäcke, Matratzen, Kochsachen, also Topf, Besteck und alles, was man halt so braucht, Gaskocher und so weiter. Also alles, was man halt beim Zelten mitnimmt, wo die Autos hinten so übertrieben vollgepackt sind,
Ja.
musste ich halt irgendwie auf meinem Fahrrad unterkriegen.
Ja, Wahnsinn. Und man merkt auch, du hast auch schon Erfahrung, ne? Also das ist jetzt ja alles, was man halt so braucht, sagst du so lapidar und die anderen werden wahrscheinlich sagen, oh Gott, ich weiß gar nicht, was ich brauche. Und als du dann losgefahren bist, also ich habe so in meiner direkten Bubble mal mich so ein bisschen umgehört, wie so Reisen mit Kind ist und viele sagen, oh Gott, so total stressig. Bei dir klingt es ja eher so nach so einem Freiheitsgefühl, ne?
Ja,
Was glaubst du, warum das bei dir sich so anders anfühlt, als wenn man so ganz mit Reiseplan und dann hat man den Flug gebucht und den Koffer gepackt und dann muss man, das Kind muss noch zu der Zeit und so schlafen. Du bist einfach drauf los und hast es auf dich zukommen lassen. Was ist so das Geheimnis? Liegt es an deinem Mindset oder was kann man sich da so abschneiden für allgemein Reisen mit Kind, entspanntes Reisen mit Kind?
also ich glaube, das hat ganz viele Aspekte irgendwie, weil zum einen, ich glaube, Alleinerziehende zum Beispiel kennen das auch einfach von zu Hause, dass sie permanent mit dem Kind irgendwie sind und alles machen müssen. Das heißt, ich bin das halt gewohnt und ganz viele, die ich so treffe, die sind dann so, vor allem Männer, ganz oft Väter, so, oh Gott, plötzlich muss ich mich so 24/7 um das Kind kümmern, so auf Reisen und empfinden das dann total anstrengend. Für mich ist das halt normal. Mein Leben war schon immer so gewesen, deswegen ist es irgendwie nichts anderes als zu Hause, wo andere dann vielleicht in der Arbeit sich halt so da abschalten können und dann wieder Energie tanken. Bei mir war das ja so ein Stress, dass es für mich dann voll entspannend war, nur mich um das Kind zu kümmern und Fahrrad zu fahren. Das war die pure Entspannung im Vergleich zu dem vorher. Und dann ist, glaube ich, was anderes noch, dass ich mich halt auch sehr nach den Bedürfnissen von ihm gerichtet habe. Also ich glaube, und ich mache da keinem Elternteil jemals einen Vorwurf, es macht auch total Sinn. Wenn man zum Beispiel Urlaub hat und 2, 3 Wochen oder so hat, dann möchten halt alle auf ihre Kosten kommen. Und wenn ich jetzt als Elternteil irgendwie 3 Wochen irgendwie so planen muss, dass ich mich entspannen kann, dass ich irgendwie Zeit vielleicht noch mit dem Partner habe oder so, dass wir irgendwie auch was vom Land entdecken können und dass das Kind auch noch entertaint ist und auch eine gute Zeit hat, dann widersprechen sich all diese Wünsche komplett und dann irgendwie ist dann immer eine Enttäuschung halt da und es ist total stressig alles, so wie man sich's nicht vorgestellt hat. Und wir waren halt so mit dem Fahrrad einfach draußen in irgendwelchen Feldern, da war nicht viel. Es war im Prinzip nichts Krasses, so das, was mir die Leute immer, die mein Buch abgelehnt haben, gesagt haben. Aber genau das war das Krasse, dass da eben nichts war. Wir sind durch Sonnenblumenfelder durchgefahren und ich habe das größte Glück im Leben gespürt, da durchzufahren. Und das kann man natürlich auch irgendwie zu Hause. Aber ich konnte das halt nicht, weil mein Leben da so anders war. Und ich habe das einfach gebraucht, diesen Strich zu setzen und einfach loszufahren und das so da zu erleben dabei. Und Kinder, gerade in dem Alter, so mit 2, 3, wenn die halt so, sagen wir mal, ganz viele Stunden im Auto sitzen oder ganz viele Stunden im Flugzeug sitzen, das macht denen halt keinen Spaß. Ist ja auch klar, die wollen sich bewegen. Und die sind aktiv, gerade in dem Alter. Und das war eher so was, was man vielleicht machen kann, wenn sie Babys sind, weil dann sitzen sie noch auf einem und wollen dann nicht so rumrennen. Aber gerade in dem Alter, wo sie so aktiv sind, und ich würde so sagen, mit 2 ist das so extrem, da war diese Fahrradtour halt einfach Gold wert, weil da ist immer was zu sehen. Die fragen, also er hat mich einmal gefragt, wann sind wir da, weil einfach wir waren die ganze Zeit da. Das war nicht so, jetzt müssen wir dahin, jetzt müssen wir dahin, schnell los geht's, sondern es war die ganze Zeit eine Bewegung und die war einfach sehr entspannt und sehr schön. Und wenn wir was gesehen haben, sind wir stehen geblieben und haben uns das ganz lange angeschaut oder sind auf dem Spielplatz ganz lange. Und ich glaube, das war einfach für das Alter voll das Richtige und für mich halt auch. Und somit hatten wir einfach Glück, dass wir beide genau das Gleiche gebraucht haben.
Ja, das klingt so, als ob man genau dieses nicht den genauen Plan zu haben, eigentlich genau die Lösung des Ganzen ist. Hast du denn so Vorgaben gehabt, so heute muss ich so und so viele Kilometer schaffen oder sowas? Oder hast du wirklich gesagt,
Ja,
ich
ich habe mir
fahre einfach
das
so
schon
lange, wie ich
so ein
kann?
bisschen vorgenommen. Man muss auch immer gucken, wo ist irgendwie ein Ort, wo man schlafen kann. Am Anfang, als er noch so klein war, habe ich mich nicht getraut, wild zu zelten. Das haben wir dann erst auf unserer 4. Fahrradtour so richtig ans Nordkap richtig gemacht. Aber vorher habe ich mich das nicht so richtig getraut, weil er da auch einfach noch zu lebhaft war, zu viel rumgerannt ist und so. Und das auch in vielen Ländern verboten ist. Und dann muss man unauffällig sein und nicht rumrennen und laut sein. Und das heißt, da musste ich immer planen, wann kommt der nächste Campingplatz zum Beispiel. Und dann es halt bis dahin schaffen. Aber das war eigentlich voll gut machbar. Also in all den Ländern gab es immer genügend Campingplätze so.
Richtig gut. Und wenn du jetzt sagst, dich hat schon Lektorat angeschrieben, hattest du also eh schon im Kopf, auch darüber ein Buch zu schreiben, oder war das dann eher der Anstoß dafür?
Also ich hatte die Idee, ein Buch zu schreiben und wenn ich alles kündige, dass ich dann probiere, ein Buch zu schreiben. Das war so meine Idee. Aber ich wusste nicht, ob ich das so richtig über diese Fahrradtour schreiben werde und wie ich das genau aufziehen möchte und so. Aber während der Fahrradtour habe ich mir dann überlegt, dass es gut wäre und habe dann da das Exposé geschrieben und also an alle rausgeschickt quasi. Aber habe halt da dann nur Absagen erhalten während der Reise und hatte mit ein paar hatte ich Gesprächen, aber die waren halt, also letztendlich hat es alles zu nichts geführt, so.
Ja, das kam dann erst, als du wieder zurückgekommen bist, ne?
Genau, ja. Also ich habe dann halt auch immer zwischendrin so auch so ein bisschen die Hoffnung manchmal verloren und dachte so, okay, vielleicht wird das halt doch nichts und dann musst du doch wieder daheim in dieses Leben zurück und musst dir halt einen anderen Job suchen und so. Aber so richtig aufgeben konnte ich diesen Traum nicht, weil ich einfach immer dachte, die haben es einfach nicht verstanden. Ich habe einfach
Ja.
gedacht, die verstehen nicht, was ich sagen möchte. Das wird gut. Dieses Buch hilft Menschen. Und ich wollte das einfach schreiben, weil ich einfach so dieses Gefühl hatte, dieses Buch braucht die Welt. Ja.
Hast du dich mal unterwegs alleine gefühlt, gerade wenn es dann irgendwie eine Absage kam oder so? Weil du warst ja eigentlich nie alleine, du warst immer mit deinem Sohn zusammen, aber der war ja bei der ersten Reise noch sehr klein. Also dem konntest du ja
Ja.
nicht deine Probleme irgendwie anvertrauen
Ja.
oder so. Der hat das höchstens gespürt vielleicht. Aber also fehlte dir der Austausch?
Also bei den ersten Reisen auf jeden Fall. Also gerade die Reise mit Hallo Glücklich gibt es ja doch, hatte ich ganz oft noch so Momente, wo ich andere Pärchen beobachtet habe. Gerade die ersten Jahre vom Alleinerziehendsein habe ich immer gedacht, denen geht's so gut, die haben es so gut, die leben so ein richtiges Familienleben und ich habe das nicht. Und habe immer gedacht, dass wir nicht so komplett wären, also so das, was halt auch einem irgendwie von der Gesellschaft immer auch ein bisschen vermittelt wird. Es wurde ständig gefragt, wo ist der Vater? Also gerade in dieser Reise, ich hatte es echt pro Tag bestimmt mehrere Male und es war halt sehr anstrengend, aber das wurde dann im Laufe der Reisen immer anders, weil mein Kind immer größer wurde und wir einfach uns so krass nahestehen und ja, irgendwann habe ich da auch niemanden mehr vermisst, weil es einfach so cool zusammen war. Ja. Also mittlerweile liebe ich es, alleinerziehend zu sein.
Ja. Wie viele Reisen hast du insgesamt oder habt ihr insgesamt schon gemacht?
Also Fahrradtouren haben wir vier gemacht, jetzt kommt die fünfte und so zwischendrin waren wir immer noch auf so kleineren Reisen. Also so mal mit einem Van unterwegs, 2, 3 Monate oder ja, so in Portugal waren wir dann mal zwischendurch noch oder Fuerteventura und so. Also so Sachen haben wir auch noch gemacht, aber so richtige, diese Touren hatten wir vier. Und jetzt sind wir auf der fünften Reise.
Bist
Genau.
du eigentlich wieder ganz nah an dieser Vorstellung von deinem 16-, 17-, 18-jährigen Ich, dass du mit deiner Familie, die einfach jetzt einen Sohn beinhaltet,
Ja.
mit Van und Fahrrad unterwegs bist und skatest und surfst und genau das machst?
Ja, auf jeden Fall. Also jetzt gerade vor kurzem hat mein Sohn angefangen zu surfen und jetzt
Ja.
waren in Bali gewesen und waren hier gemeinsam am Surfen. Und da ist mir das auf jeden Fall sehr bewusst geworden, weil das war einfach
Ja.
immer mein Traum. Also so mit meinen Kindern zusammen zu surfen und dann war
Schön.
das einfach
Ja.
Realität. Das war richtig krass gewesen, ja.
Wie alt ist dein Sohn heute?
Sechs.
Und kannst du noch mal so ein bisschen sagen, welche Länder er jetzt schon bereist hat?
Ja, wir sind halt gerade auf einer sehr, sehr großen Reise. Wir sind jetzt von Deutschland nach Australien quasi unterwegs und sind jetzt gerade in Osttimor. Und wir sind aber ohne Flugzeug unterwegs. Das heißt, wir haben alle Länder unterwegs quasi besichtigt. Das heißt, wir haben vorher die Fahrradtour gemacht von Deutschland nach Südspanien, sind dann mal nach Marokko gegangen und sind dann nach Istanbul gefahren mit dem Fahrrad. Das heißt, da haben wir so den ganzen Osten so gemacht, in den ganzen Ländern dort. Dann sind wir in den Norden hochgefahren, ans Nordkap und sind dann so da Estland, Lettland und so weiter da drüben runter und haben ganz Skandinavien mitgenommen. Und also so europamäßig haben wir fast alles gesehen. Ich glaube, wir haben sogar alles gesehen. Und dann sind wir jetzt auf dieser Reise halt komplett alle Länder, die dazwischen, Zentralasien, Kasachstan, Kirgisistan, China, alles, was da halt so ist.
Wahnsinn, das ist der absolute Hammer.
Hongkong, Thailand, Vietnam, Malaysia, weiß nicht. Es sind viele, aber ich zähle nie die Länder, weil ich werde ganz oft gefragt, wie viele Länder habt ihr denn schon bereist? Aber es geht ja gar nicht so um die Zahl, sondern so um die Reise an sich. Deswegen, so mein Ziel ist nie so, alle Länder der Welt zu sehen, sondern einfach eine gute Zeit zu haben. Deswegen, wenn wir ganz lange in einem Land sind, deswegen für mich kann eine Reise, die nach Südspanien war, genauso toll sein und so viel Inspiration geben wie eine Reise jetzt von Deutschland nach Australien. Das klingt natürlich viel krasser. Wir haben tausende Länder jetzt gesehen. Aber vielleicht waren meine Learnings damals viel krasser als jetzt. Also das weiß man halt nicht. Und deswegen, ich finde, das kommt gar nicht so auf die Länder an. Es muss gar nicht so weit weg sein. Es ist zwar super spannend, aber das Abenteuer und die krassen Learnings können auch vor der Haustür stattfinden.
Ja. Wie würdest du sagen, sind die Learnings, wie haben die sich vielleicht auch gewandelt? Also sowohl vielleicht, weil der Kleine einfach ein anderes Alter hat, als auch, dass du wahrscheinlich vom Mindset her an einem anderen Punkt bist. Kannst du so sagen, so oh, die Reise hat mir dieses Learning gebracht oder diese Episode meines Lebens irgendwie nochmal klarer gemacht und die Reise, da war ich schon einen Schritt weiter. Kann man das so
zusammenfassen? Ja, ich finde schon, also die erste Reise zum Beispiel, wenn ich so an den Fahrradtouren abhange, als wir nach Südspanien gefahren sind, war viel so, ich lasse die Vergangenheit hinter mir. Also ich lasse die Vergangenheit mit meiner Beziehung hinter mir, mit meiner Mama werde ich die nie richtig hinter mir lassen, aber habe auch darüber viel nachgedacht. Ich lasse dieses Leben mit diesen ganzen Jobs und dieses Alleinerziehen, dieser Albtraum, den ich damals gelebt habe, hinter mir und schließe damit ab und mache irgendwas anderes. Aber das, was danach kommt, nach dieser Reise, wusste ich eben noch nicht. Danach war so ein Durchhangeln, mal so austesten, als wir nach Istanbul gefahren sind. So, ja, wie lange kann ich von dem Geld leben? Was passiert jetzt genau? Wie verdiene ich jetzt noch überhaupt Geld? Was passiert im nächsten Monat? Oh, es hat ja wieder geklappt. Mal gucken, nächster Monat. Und dann war so, als wir so Richtung Nordkap sind, okay, ich mache jetzt Zukunftspläne. Wie geht's weiter? Wie soll mein Leben jetzt aussehen? Lässt du komplett los? Weil vorher war ich so mit einem Bein noch zu Hause, mit der Wohnung, mit dem Kindergarten, mit, okay, er braucht ein geregeltes Leben, das sagt jeder, er braucht das, Kinder brauchen das. Oder gehen wir komplett? Kündige ich auch die Wohnung und den Kindergarten? Mache ich das wirklich? Mache ich das, was ich spüre, was für uns das Richtige ist? Oder höre ich doch noch auf die anderen? Und das war dann so auf der Reise ans Nordkap sehr, sehr stark so. Alle Ängste, die da noch in mir drinne waren, habe ich da irgendwie so überwunden und war dann echt so, okay, krass, jetzt gehen wir, fertig. So, ja.
Das heißt, zwischen den Reisen bist du immer wieder in deine, in eure Wohnung gekommen?
Ja, ich bin immer wieder zurück und er war dann immer so ein paar Monate im Kindergarten und dann sind wir wieder gegangen. Also er war vielleicht so 3 Monate Kindergarten, 3 Monate waren wir wieder auf Natur oder waren so 2 Monate nochmal im Rumreisen, dann war er wieder 3 Monate im Kindergarten. Und es war aber immer so, warum machen wir das eigentlich? Irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, ich mache das nur, weil ich es muss. Also weil irgendwie alle sagen, anders geht's nicht. Also er braucht ja den Kindergarten, kannst ihn ja jetzt nicht den Kindergarten nehmen. Sei nicht so egoistisch. Und ich habe aber immer so gedacht, ich kenne mein Kind am besten. Ihr kennt ihn nicht. Ich weiß, was das Beste für ihn ist und das ist nicht das Beste. Das war aber ein langer, jahrelanger Prozess, trotzdem zu sagen, okay, ich weiß es besser als Mama. Ich mache so, wie es das Beste für uns ist. Und ich gehe jetzt wirklich und ich habe keine Angst mehr davor, es falsch zu machen.
Ich finde es interessant, dass das eigentlich fast noch nach einer größeren Herausforderung klingt, als tatsächlich die finanziellen Absicherungen. Also ich glaube, dass ganz viele sich von diesen finanziellen Gegebenheiten abschrecken lassen würden und gar nicht so sehr von, oder erst in zweiter Instanz von diesem, was ist denn das Beste für uns und für mein Kind?
Ja, ich glaube auch, also das Finanzielle, komischerweise, das macht mir immer Sorgen, das hängt mir immer im Nacken, auf jeden Fall. Aber es hat sich über die Jahre immer mehr verbessert und mittlerweile kann ich für meine Altersvorsorge was zur Seite legen und das war so mein Ziel, dass ich nicht irgendwie in Altersarmut später lande, sondern irgendwie auch ein bisschen Sicherheit habe. Aber ansonsten, es ist immer noch so, dass ich nicht weiß, was in ein paar Monaten reinkommt, aber ich habe jetzt mehr Vertrauen, dass es trotzdem funktioniert als am Anfang und irgendwie vielen ist halt diese Sicherheit, also ich merke das auch so, wenn ich Kommentare auf Instagram bekomme, wenn ich mal so erzähle, über Geld rede und so sage, ja, ich weiß halt nicht, was im nächsten oder übernächsten Monat ist, dann sagen alle, oh mein Gott, komm nach Hause. Manchmal ist es halt auch endlich mal zu Ende, der Traum war lang genug und so. Ich habe so das Gefühl, die warten immer darauf, dass irgendwann der Punkt kommt, wo sie so merken, siehst du, es klappt nicht, siehst du, es klappt doch nicht, man kann das nicht machen. Jetzt hat sie kein Geld mehr, jetzt muss sie wieder zurück. Aber dieser Moment wird nicht kommen, weil ich werde immer weitermachen, weil es wird immer irgendwelche Wege geben. Und wenn man das halt erstmal gelernt hat, dann macht man das auch immer weiter. Also wenn das zumindest dein Weg ist, das ist bestimmt nicht für jeden etwas. Aber für mich ist diese Sicherheit niemals so wichtig wie die Freiheit. Die Freiheit ist für mich das Wichtigste. Und die Sicherheit macht mich nicht so zufrieden. Und ich glaube, andere Menschen empfinden das halt anders. Und dann ist es auch wichtig, dass sie bei ihrer Sicherheit bleiben. Aber so ist halt jeder Mensch anders.
Ja, es ist doch spannend, dass sie sozusagen das, was du Leben nennst, ist für sie ein Traum, der zerplatzen könnte. Aber für dich ist das ja der Alltag, das ist ja deine Realität, das ist dein Day by Day. Und die sagen dann, der Traum ist zu Ende, du musst nach Hause kommen, wieder ins echte Leben. Und das ist für dich, wäre da schlecht die Horrorvorstellung.
Ja, also ich meine, nach dieser Reise jetzt werden wir auch nach Hause gehen, wir werden uns ein neues Zuhause suchen und werden dann neu starten und er wird in die Schule kommen und wir freuen uns auch beide total darauf. Das ist auch sowas, was nie jemand so glauben kann, weil wir haben jetzt so viel erlebt und gemacht, dass jetzt so dieser Schritt für uns total logisch ist einfach. Und wir haben beide Lust darauf, eine Base zu haben, aber die Base soll halt ganz anders sein, als sie damals war. Ich habe nicht wieder 3 Jobs und bin am Rumrennen und so weiter, sondern ich mache weiter das, was ich jetzt mache. Und wir werden nicht wieder in der Stadt wohnen, in einer Zwei-Zimmer-Wohnung, die total teuer ist, sondern wir werden irgendwo in der Natur wohnen, wo wir auch das, was wir mögen, draußen sein und so halt in unseren Alltag reinbringen können, was halt vorher nicht möglich war. Und ich glaube, das ist halt so das Ding. Also mir geht es gar nicht so sehr darum, dass ich vor irgendwas wegrenne, weil es fragen auch immer ganz viele, vor was rennst du denn weg? Ich renne gar nicht weg. Ich renne zu meinem Glück. Es macht mir alles Spaß. Ich bin da. Ich bin angekommen. Ich liebe das, was ich mache. Ich renne vor dem Leben von vorher weg. Da will ich aber auch nie wieder zurück. Und da werde ich auch nicht wieder zurückkommen. Auch wenn ich an einem Ort bin, bin ich immer noch in diesem Zustand wie jetzt. Und ich hoffe, dass ich da immer sein werde.
Und wisst ihr schon, wo dieser neue Ort sein wird?
Ja, wir wollen nach Österreich ziehen. Ja.
Ja, okay.
Oder irgendwo in die Berge.
Spannend.
Ja.
Ja, ich wollte mich gerade fragen, jetzt ist er 6. Das heißt, das Thema der Schule wird irgendwann demnächst auf euch zukommen.
Genau.
Auch da gibt es ja ganz viele Alternativen. Ne? Also es muss ja gar nicht die gewöhnliche Schule sein. Aber gut, ihr wählt den Weg der Grundschule und des festen Wohnsitzes.
Ja, er ist voll der Schultyp. Also er freut sich so mega auf die Schule und also ich glaube nicht, dass er da Schwierigkeiten haben wird. Und ich finde die Alternativen, die es so gibt, die andere Reisefamilien auch so wählen, auch in Ordnung. Aber wäre, glaube ich, nichts für mein Kind. Also ich könnte ihn weder homeschoolen, das wäre überhaupt nichts für mich. Auch wenn ich Grundschullehrerin war, könnte ich das nicht mit meinem eigenen Kind und will ich auch nicht. Ich will auch, dass er da andere Bezugspersonen hat und mag er auch total gerne, weil gerade auf diesen Reisen, wir sind immer mit anderen Menschen umgeben und er hat hier so viele andere Bezugspersonen und nimmt die sich auch, weil er das braucht und will. Und er ist sehr auf andere fokussiert und nicht so sehr auf mich. Und das finde ich gut so, weil wir einfach eine starke Bindung haben. Und ich glaube, dass er das einfach braucht, die Schule mit den anderen Kindern. Und dann entwickeln sich in dem Alter dann auch richtige Freundschaften, nicht so wie im Kindergarten. Und ich glaube, das wird ihm gut gefallen. Er liebt es so, an Sachen zu arbeiten, konzentriert da zu sitzen. Er langweilt sich nie. Wir haben hier so viele Stunden im Zug und so, wo ich ihn nicht entertainen muss, sondern einfach ruhig da sitzt, ich weiß gar nicht, was er da immer macht, aus dem Fenster gucken und so und sich aber nicht beschwert. Und ich glaube, deshalb ist er einfach ein Typ, dem die Schule leicht fallen wird. Also so von dem, wie die Schule halt aufgebaut ist, was manche kritisieren. Was für manche Kinder auch nicht das Richtige ist, aber für ihn schon.
Ja. Jetzt hast du eben in so einem Nebensatz gesagt, du willst einfach das machen, was du jetzt auch gerade machst. Wie würdest du das denn beschreiben? Ist das, was du jetzt gerade machst, Bücher schreiben? Bist du Autorin vom Beruf, wenn du gefragt würdest?
Ja, also wenn ich gefragt werde, ist das mein Beruf, weil dafür brenne ich am meisten und das ist so, also zum Beispiel ganz Instagram, die Leute mitnehmen und so weiter, das macht mir super viel Spaß, aber ich würde nicht sagen, dass das mein Beruf ist. Also das habe ich angefangen wegen den Büchern, weil ich so dachte, die Bücher, da liest man das und hier kann man es nochmal so richtig visuell sehen halt. Aber auf Instagram kann man niemals all seine Gedanken teilen. Das ist einfach nicht möglich. Und in Büchern kann man richtig tief in die Tiefe gehen. Und das kann man nicht bei 60 Sekunden in einem Reel machen. Ich finde, das ist mir zu oberflächlich, zu stumpf irgendwie. Es gibt auch gar nicht unsere Reisen richtig wieder. Also klar, die Leute werden da so ein bisschen inspiriert, aber es wird dem Ganzen gar nicht gerecht. Und ich finde, in einem Buch ist das so intensiv und die Leute können wirklich was für sich mitnehmen. Und das ist halt schon immer so mein Anspruch gewesen, irgendwas zu machen beruflich, was irgendwie anderen Leuten was bringt, also irgendwie Mehrwert für andere hat. Und ich finde, das ist beim Bücherschreiben sehr der Fall, ja.
Wie lange dauert denn sowas eigentlich? Also du hast das erste Buch auf der Reise, hast du das Exposé geschrieben und danach erst das tatsächliche Buch?
Ja, also für das erste Buch, ich schreibe ziemlich schnell, also schneller als andere. Also man kann da sicherlich auch länger dran sitzen. Und würde ich an einem Roman, wo man vielleicht jeden Satz nochmal überdenkt und nochmal so und so dreht, auch wahrscheinlich anders machen als über einen Bericht, den ich selber erlebt habe. So. Also ich brauche so 3, 4 Monate, um ein Buch zu schreiben. Und jetzt das letzte Buch haben wir zum Beispiel, habe ich auf dieser Reise geschrieben, in den Zügen, wenn wir durch Kasachstan gefahren sind. Ich kann mich noch gut dran erinnern. Also ich schreibe dann halt, wenn ich mich danach fühle, dann schreibe ich viel und schnell. Und dann kommt es einfach so alles raus, ja.
Und das geht mittlerweile auch mit Kind natürlich wahrscheinlich auch einfacher?
Nee, ich finde, das wird viel einfacher. Also er konnte sich schon immer gut alleine beschäftigen, aber je älter er wird, umso besser. Und er fordert das halt auch gar nicht von mir so. Klar spielen wir immer zusammen auf den Reisen und auf den Zugfahrten und so, aber er kann das auch, er kann das ab, wenn ich an was arbeite, dass er was alleine macht. Also, ja, das war, als er klein war, war das viel anstrengender natürlich. Da fordern die viel mehr die Aufmerksamkeit ein und brauchen einen viel mehr, was ja auch richtig ist.
Und dann finanziert es quasi das Buch euer Leben und auch die aktuelle Reise?
Ja, so zum Teil schon auf jeden Fall. Und dann mache ich bei Instagram manchmal Kooperationen mit Sachen, die ich mit dabei habe und gut finde, wo ich finde, dass Marken unterstützt gehören, weil die irgendwie von Frauen gegründet wurden oder so. Und ich finde, dass das irgendwie der Welt einen Mehrwert bietet. Dann mache ich dafür Werbung, weil ich es gut finde.
Ja, das muss man schon, also du hast gesagt, am Anfang hattest du 2.000, 3.000 Follower. Und jetzt bist du fast bei 100.000. Das ist ja wirklich Wahnsinn. Und ich kann das total verstehen, weil ich bin auch in deinem Profil direkt versunken und habe auch ganz viel noch so runtergescrollt zu Vergangenheiten und so, weil ich einfach finde, dass es einfach wahnsinnig schön ist, was du da so teilst und was ihr erlebt, weil es so anders ist als die Norm eben. Aber sicherlich kann ich mir vorstellen, dass das auch mittlerweile einfach auch ein Zweig ist, der auch hier und da mal was mitfinanziert, wenn irgendeine Kooperation zustande kommt, hinter der du wirklich stehst. Ne?
Ja, also ich finde halt auch bei Instagram muss man einfach auch bedenken, dass das so extrem zeitaufwendig ist. Also das ist von allen Jobs wahrscheinlich so der zeitaufwendigste, den ich hatte. Und das bedenkt man nicht, wenn man das von außen so konsumiert. Man weiß gar nicht, wie viel Arbeit da dahinter steckt, hinter einem Reel zu schneiden, hinter erstmal sich zu überlegen, was man für ein Reel macht, dem Filmen und dann die Ausschnitte zusammenzusuchen, den Text zu suchen und so weiter und den Text zu schreiben und alle Stories am Abend hochzuladen und allen Menschen zu antworten und den Kommentaren zu antworten und so weiter. Und das ist halt einfach enorm. Und ich mache das voll gerne, weil es mir einfach so viel gibt, wenn ich so Rückmeldungen von Frauen erhalte, die irgendwie sagen, oh mein Gott, ich bin wegen dir jetzt auf meiner ersten Reise mit meinem Kind. Danke, danke, dass es dich gibt und so. Dann freut mich das einfach so mega, weil ich sehe, hey, du hast hier einfach nur Videos geteilt. Und deshalb ist eine Frau jetzt unterwegs und war es vorher nicht oder so. Oder lebt ihr Leben ganz anders und ist irgendwie zufriedener. Und das erfüllt mich so krass mit Freude. Und deshalb mache ich das halt. Aber gleichzeitig denke ich mir immer so, ich kriege dafür ja nichts. Das ist alles kostenlos. Und deswegen finde ich, ist es vollkommen in Ordnung, irgendwie hier und da eine Kooperation zu haben. Weil ich mir denke, das finanziert es halt. Und somit können alle anderen davon profitieren. Und ich mache es aber nicht komplett umsonst, sondern habe auch ein bisschen was davon dann so. Und ja, so finde ich es zum Geben und Nehmen irgendwie.
Ja, absolut, sehe ich genauso. Ich würde dich eigentlich gerne fragen, wie so ein typischer Tag bei euch aussieht, aber ich kann mir vorstellen, dass es überhaupt gar keinen typischen Tag gibt, sondern jeder Tag anders ist. Vielleicht kannst du uns mal in die aktuelle Woche so mit reinnehmen. Also wie sahen so die letzten Tage oder der heutige Tag für dich aus?
Ja, die letzten Wochen waren sehr stressig. Also wir haben ja immer so unsere Challenge, von A nach B zu kommen. Und ich glaube, das gibt auch immer so den Rahmen für meinen Sohn, zu wissen, okay, bei dieser Reise geht es darum, dass wir von hier bis nach Istanbul fahren oder von hier bis zum Nordkap. Und dann kann er das mitverfolgen. Wir wissen ungefähr, wie lange dauert das und er sieht auf der Karte, wann wir da sind. Und jetzt hat er halt dieses Ziel quasi, wir kommen nach Australien. Und ich glaube, das gibt auch ganz viel Sicherheit für Kinder, das zu wissen. Und dass man nicht einfach so, einfach nur reist und nicht weiß, wo man morgen ist. Und jetzt war quasi die nächste Route, mussten wir von Indonesien rausgehen. Und das war gar nicht so einfach, weil Indonesien hat Hunderttausende von Inseln. Und wir mussten nach Osttimor kommen, weil unser Visum abgelaufen ist. Das heißt, wir sind letzte Woche, oder vor 10 Tagen hat es jetzt gedauert, wir sind 10 Tage unterwegs gewesen am Stück. Und sind einmal mit der Fähre irgendwo hingefahren nach Lombok, sind dann 4 Tage lang segeln gewesen auf so einem Segelboot mit ganz vielen anderen Menschen, haben da Walhaie gesehen, waren mit Schildkröten tauchen, mit Babyhaien und so, also es war richtig abgefahren. Dann sind wir direkt nach dem Ankommen weitergefahren. Normalerweise machen wir das nicht, sondern lassen erstmal alles sacken. Aber jetzt mussten wir halt raus. Das heißt, die letzten Wochen sahen ein bisschen anders aus. Und sind mit dem Bus weitergefahren, mit so einem Minibus einen ganzen Tag. Sind dann angekommen, sind am nächsten Tag gleich wieder weiter. Dann wollten wir auf eine Fähre. Da haben uns Menschen geholfen, dass wir es auf die Fähre geschafft haben, weil wir nirgends ein Ticket besorgen konnten. Dann sind wir auf dem Pickup von so Menschen hinten drauf gefahren, von so einer Familie aus Indonesien, die uns durch die ganze Stadt kuschiert haben. Dann sind wir an Bord gewesen, da haben wir die ganze Nacht noch Schach gespielt, also vor allem mein Sohn mit dem Schiffspersonal. Dann sind wir vom Schiff runtergekommen, sind auf einer anderen Insel angekommen, haben dann da eine Nacht verbracht, sind am nächsten Tag gleich wieder weiter mit dem Bus und sind jetzt gestern in Kupang, nee, in Dili sind wir schon in Dili, in Osttimor angekommen. Und jetzt haben wir die Unterkunft nochmal gewechselt, weil die ganz grauenvoll gestern war. Und jetzt heute, würde ich sagen, wir sind angekommen, machen Pause.
Und wie lange gönnt ihr euch Pause?
Ja, wir planen jetzt hier erstmal auf jeden Fall so 1-2 Wochen. Ja. Und jetzt müssen wir nämlich, okay. Also ich muss jetzt planen, wie es nach Australien geht. Wir wollen da ja mit dem Segelboot hinfahren. Ob da jemand hinsegelt oder nicht, das muss ich jetzt alles mich informieren und schauen, wie das so klappt. Und wir wollen dann eine Fahrradtour in Australien machen. Wir müssen unsere Fahrräder besorgen und irgendwie dahin bringen. Also ganz viele Dinge, die wir erledigen müssen.
Also ich war 2010, man kann das wirklich gar nicht vergleichen, ich möchte mich auch nicht mit dir gleichsetzen, aber ich war 2010 mal ein paar Monate reisen. Und ich habe damals mein Handy zu Hause gelassen, weil ich wollte so unfassbar frei sein und hatte so ein Lonely Planet dabei. Ja. Und wir sind wirklich dann immer beim Ankommen aus dem Bus, haben wir dann erstmal im Lonely Planet geguckt, wo man so unterkommen könnte. Und dann sind wir halt dahin gegangen, wo alle hingegangen sind. Und wenn ich mir vorstelle, was für andere Möglichkeiten man heutzutage hat mit dem Internet, dann kann ich mir vorstellen, dass einiges auch viel leichter ist, vorauszuplanen. Aber wie genau planst du wirklich voraus? Also jetzt hast du gerade gesagt, du nutzt jetzt die kommende Zeit, um dann sozusagen die nächsten Schritte zu machen. Hast du dann schon mit dem Smartphone, sage ich mal, im Bus organisiert, wo ihr dann heute Abend oder an dem Abend wohnt? Oder wie lässt du dich auch einfach drauf ein und guckst, wo das Schicksal dich hintreibt?
Also ich plane immer alles am gleichen Tag. Also wenn wir jetzt irgendwo hinfahren, ich muss so viel organisieren und so viel planen, dass keine Zeit ist, um alles in die Zukunft zu planen. Also es können dann auch Situationen entstehen, die ziemlich stressig sind. Zum Beispiel gestern sind wir hier in Osttimor angekommen und ich wusste nicht, habe ich alles für dieses Visum? Braucht man überhaupt ein Visum? Und saß dann in dem Bus und war so, fuck, was mache ich hier eigentlich? Keine Ahnung, wir sind gleich an der Grenze und ich weiß gar nicht, was ich eigentlich benötige. Und dann habe ich es aber trotzdem alles organisieren können. Ich war mir immer noch nicht sicher, weil es dazu keine Infos im Internet gibt, weil wir sind halt auch andauernd in so Gegenden, wo nichts dazu im Internet zu finden ist. Auch ChatGPT weiß nicht, wo wir hier sind quasi. Ja. Also es ist sehr kompliziert oft und man muss sowieso immer vor Ort mit den Locals reden und nachfragen und so weiter. Es ist nicht so einfach, wie man das sonst alles plant. Und letztendlich klappt dann doch immer alles. Ich habe dann doch es irgendwie geschafft, alles während der Fahrt noch zu organisieren, den Busfahrer dazu zu bringen, nochmal anzuhalten, dass ich Geld wechseln kann, dass ich nochmal irgendwo anzuhalten, dass ich es umtauschen kann und so. Und am Ende habe ich es doch alles nicht gebraucht. Also es war dann alles. Ich habe mir dann gedacht, habe ich zu viel geplant. Aber man weiß es halt nie. Und die Unterkünfte plane ich auch immer am gleichen Tag, weil ich eh nie weiß, kommen wir da an, schaffen wir das, kommt irgendwas dazwischen oder so.
Und kommt man mit Englisch gut zurecht oder kennst du noch eine andere Sprache?
Also ich kann noch andere Sprachen, aber man kann mit Englisch alles eigentlich. Also vor allem mit Smartphone, wenn man Internet hat, Google Translate, übersetzt ja alles in jede Sprache. So.
Stimmt. Und dein Sohn, also angenommen, es gibt jetzt mal nicht eine brenzlige, sondern so eine stressige Situation, behält er einen kühlen Kopf oder ist er dann auch mal so, Mama, ich bin müde?
Ach, nee, das kommt echt sehr selten vor. Also ich muss schon sagen, ich weiß nicht, ob ich mit irgendeinem anderen Kind das so machen könnte. Also er ist einfach echt so ein cooles Kind auf dieser Reise, ist wirklich so. Also er ist einfach so krass entspannt. Er ist immer positiv, also ich meine, ich habe ihm das schon auch irgendwie so näher gebracht, immer positiv zu sein, das klappt schon irgendwie alles, irgendwie kriegen wir alles immer hin, aber wenn ich das mal verliere, dann kommt er halt und fängt mich quasi auf und sagt so, Mama, bei uns klappt immer alles, wir schaffen das schon, es hat schon immer alles geklappt und das ist halt dann auch immer so und also eigentlich funktioniert das immer sehr gut und natürlich, wenn ich irgendwie ich teile viel mit ihm, wahrscheinlich auch mehr als andere Eltern machen. Aber ich mache es immer auf einer Kinderebene. Ich versuche immer authentisch mit ihm zu reden und auf Augenhöhe und dass er immer weiß, was für Situationen wir haben. Er wird nicht einfach nur mitgenommen, sondern er ist richtig halt dabei. Und er weiß immer, was für Situationen uns begegnen, was, wenn ich irgendwelche Gründe habe, dass es vielleicht gefährlich sein könnte, dann sage ich ihm das. Ich erkläre ihm, wovor ich Angst habe, was passieren könnte, wie wahrscheinlich das ist und warum wir jetzt doch einen anderen Weg gehen und so weiter. Also das wird alles miteinander besprochen, ja.
Was sind denn so Situationen, wovor du dann Angst haben könntest?
Es gibt immer wieder Situationen, also jetzt zum Beispiel hatte er eine Wunde gehabt, da hatte er so einen Abszess in der Haut und da hatte ich Angst gehabt, dass wir irgendwie auf diesem Segelboot sind und sich das entzündet und es eine Blutvergiftung gibt oder so. Und dann musste ich halt irgendwie schauen, okay, wir müssen die Reise verschieben. Das hat aber bedeutet, dass wir den unfassbaren Stress haben und dass das alles vielleicht gar nicht klappt und wir nicht rechtzeitig aus Indonesien rauskommen. Und dann habe ich ihm das halt alles versucht zu erklären und dass wir es jetzt trotzdem verschieben und so weiter und habe ihm dann erklärt, wo die Punkte sind, wo es kritisch wird, wo wir nicht wissen, wie es weitergeht und so weiter. Und das wusste er dann auch alles. Er weiß dann auch in dem Moment, okay, wie geht's denn jetzt weiter, Mama, was machen wir denn jetzt genau und so. Oder manchmal sage ich ihm auch so, irgendwie finde ich es gerade komisch hier, die Gegend gefällt mir nicht oder so. Also ich bin da einfach transparent und sage ihm so, wie es bei mir so vorgeht, aber wenn ich jetzt extreme Angst hätte, würde ich das nicht machen, weil ich dann versuche, einfach so diejenige zu sein, die einen kühlen Kopf behält. Also es gab zwei Situationen auf der Reise, wo ich extreme Angst hatte und da habe ich ihm nichts gesagt. Da habe ich einfach gesagt, alles wird gut, wir schaffen das. Aber ansonsten, wenn es um so realistische Einschätzungen einfach geht, die teile ich alle mit ihm.
Und verrätst du uns die Situation, in der du Angst hattest?
Das war einmal in Kirgisistan, es war einfach doof. Also da wurden wir mitten in der Nacht rausgelassen, in einer einsamen Gegend. Mitten in Kirgisistan halt, da war einfach gar nichts und es war stockdunkel, man hat nur mit dem Handy gesehen, man hat sonst die Hand nicht von Augen gesehen und der Busfahrer hält da an und sagt so, ja, hier ist euer Ausstieg, wir steigen da zu zweit aus und es war halt wie im Film, so im Stockdunkeln und dann laufen wir so die Straße entlang, suchen unsere Unterkunft mit dem Handylicht und das halt so, wie sah aus wie eine Geisterstadt und da hatte ich schon auf jeden Fall sehr, sehr Angst, habe aber die ganze Zeit gesagt, es ist einfach nur dunkel, im Hellen, es ist ja alles in Ordnung, es passiert nichts. Das Gästehaus wusste ja, dass wir ankommen, also jemand wusste, wo wir sind und ich stand mit denen in Kontakt, aber dann kamen ganz viele wilde Hunde um uns herum und haben uns angeknurrt und angebellt, so eine ganze Gang und hat uns nicht durchgelassen und die kamen uns immer und immer näher und das war dann halt gar nicht cool und da war ich dann zum ersten Mal auf allen Reisen so richtig in diesem Fight-Mode und habe halt einfach echt so gedacht, ich muss mein Kind jetzt beschützen. Habe mich vor ihnen gestellt, habe die angeschrien, so 12 wilde Hunde. Und die haben immer wieder sind die zurück und sind dann aber immer wieder gekommen. Und ich habe immer wieder weiter geschrien, so richtig voller Adrenalin. Und dann sind sie irgendwann der Katze hinterher gerannt und waren weg. Und dann sind wir gerannt und dann sind wir zur Unterkunft gerannt. Und da hatte ich extreme Panik und habe ich dann auch krass laut Tinnitus bekommen und so und war einfach am Ende. Also da habe ich mehrere Tage mich ausruhen müssen, auch emotional wieder klarkommen zu können. Für meinen Sohn war es irgendwie, all diese Situationen sind für ihn nie so schlimm. Er ist dann immer so, ja, ich habe irgendwie, Mama, du bist ja dabei, es passiert schon nichts. So, also er hat halt einfach so eine krasse Sicherheit mit mir. Aber ich bin halt so diejenige, ich denke dann so direkt so, oh mein Gott, was habe ich getan? Warum sind wir hierher gefahren? Warum? Was bist du für eine Mutter? Wie kannst du das deinem Kind antun und so? Und dann geht halt so diese ganzen Vorwürfe an einem vor. Und ja, aber ich konnte nichts an der Situation. Also ich hätte eigentlich gar nicht nachts da rausgelassen werden sollen, sondern morgens. Und es war halt einfach eine Situation, die doof war. Aber so Situationen gibt es halt einfach im Leben. Ja.
Ja. Aber man kann so viel daraus ziehen, was man wirklich auf das Leben übertragen kann, ganz egal, welche Art von Leben man lebt, ob das so ein wildes Reiseleben ist wie eures oder auch das so ein bisschen vorgefertigtere, normale Leben, in Anführungsstrichen. Ich würde gerne noch als Abschluss wissen wollen, was in deinem neuen Buch, das hier wahrscheinlich so im Mai veröffentlicht wird, ne?
Ja, am 1. Mai, ja.
Was uns da noch erwartet, also... Geht es da vor allem um die Reise oder geht es da auch wieder um so emotionale Punkte von dir selbst oder was ist so der Kern des Ganzen?
Ich würde sagen, es geht zum einen, das habe ich ja vorhin gesagt, viel um, wie lebe ich in der Zukunft. Also ich habe ganz viel darüber nachgedacht, wo will ich leben, wie will ich leben, wie kann man so ein Leben, das ich gerne führe, in den Alltag, den Menschen halt so haben, irgendwie so verbinden? Wie kann man das machen, dass man nicht sein ganzes Leben lang reisen muss, sondern dass man es irgendwie schafft, halt so zu leben, aber gleichzeitig zu Hause zu sein? Da war ich auf der Suche nach Antworten drauf und habe mir angeschaut, wie andere Menschen leben. Dann ging es ganz, ganz viel um Ängste. Also ich hatte ganz viele Ängste, die mir auf der Reise begegnet sind, sei es irgendwie vom Wildzelten, sei es vom Sturm, sei es vor einem Tunnel unterm Meer und so weiter, die ich alle überwinden musste, was sehr extrem für mich war, sei es aber auch von Panikattacken, die ich auf dieser Reise hatte, mit denen ich umgehen musste. Aber halt auch ganz viele Ängste, so als Mutter zu versagen, irgendwas doch falsch zu machen. Und das war so ein Weg hin zu, ich vertraue jetzt mir und meinem Bauchgefühl, dass ich es richtig mache. Und dass ich eben keine egoistische Mutter bin, die irgendwie ihr Kind mit sich rumschleift, sondern ganz im Gegenteil, die ganze Zeit am Analysieren ist, was tut meinem Kind gut und das dann tue. Und das können sich halt Außenstehende manchmal nicht so gut vorstellen, weil sie einfach, das für sie so fremd ist, so ein Leben mit Kind zu leben, dass sie einfach denken, das macht die doch nur für sich selbst und es kann nicht gut fürs Kind sein. Aber ich habe halt einfach gelernt, ich sehe, wie es wirklich ist. Ich sehe es täglich vor mir, ich sehe mein glückliches Kind und einfach nicht mehr darauf zu hören, was andere sagen, weil ich es halt einfach besser weiß, weil ich da bin und die nicht. Und das war so ein Riesen-Learning auf dieser Reise, so diese Ängste einfach loszulassen, als Mutter was falsch zu machen. Also die Ängste als Mutter sind einfach so extrem, finde ich, weil man einfach alles perfekt machen möchte, weil man diesen kleinen Mensch so extrem liebt und einfach da nichts falsch machen möchte. Und ich glaube, dass das für Menschen ein Buch sein könnte, die halt auch Ängste haben, sei es irgendwie was Neues zu starten, sei es aber auch andere Ängste, so Alltagsängste, weil ich hatte ja auch ganz viele, auch wenn es kein Alltag war, aber ganz viele Ängste, die vielleicht andere nicht haben und überhaupt nicht nachvollziehen können und wie man halt damit umgeht und es halt schafft, es trotzdem zu machen und halt auch sieht, hey, jeder hat Ängste. Also Mut hat immer was mit Angst zu tun. Du kannst nicht mutig sein, ohne vorher durch deine Angst durchgegangen zu sein. Und das bedeutet halt nicht, dass irgendwann dieser Moment kommt, wo deine Angst weg ist. Sie ist immer mit dabei, die ganze Zeit. Aber irgendwann steht man anders zu ihr. Und diesen Prozess habe ich in dem Buch ganz oft und auf ganz viele verschiedene Arten beschrieben. Und natürlich sind da ganz viele tolle Begegnungen im Buch mit ganz vielen Leuten, wo ich so während der Reise das Gefühl hatte, und das hatte ich bei vorherigen Reisen nämlich gar nicht gehabt, und dachte so, du hast ja schon mal ein Buch über eine Fahrradtour geschrieben, du brauchst es nicht nochmal schreiben. Aber auf der Reise habe ich so viele faszinierende Menschen getroffen, die mir halt auch so viel Kraft gegeben haben, dass ich die ganze Zeit dachte, ich muss das teilen, ich muss das teilen, ich muss das allen erzählen. Und ich kann das nicht nur auf Instagram erzählen, weil da spürt man das nicht so richtig. Ich muss das richtig erzählen, dass sie das auch so spüren. Und deswegen habe ich über diese Reise wieder ein Buch geschrieben. Ja.
Ist dir ein Mensch begegnet, der dir besonders glücklich vorkam?
Die anderen Menschen?
Mhm.
Ich habe ganz, ganz viele glückliche Menschen getroffen, definitiv. Und aber auf ganz verschiedene Arten glücklich. Und man trifft Menschen, die halt auch irgendwie versuchen, neue Wege zu finden. Oder halt auch zum Teil habe ich ganz viele Menschen getroffen, die halt schon neue Wege gegangen sind. Und das auch in Deutschland. Also die Reise war schon von Deutschland vor der Haustür schon so intensiv, dass ich schon nach einer Woche gesagt habe, ich schreibe ein Buch darüber. Egal, was noch passiert, ich schreibe ein Buch.
Ja.
Weil es einfach so krass war, weil ich habe zum Beispiel bei einer Familie geschlafen, beziehungsweise ganz, ganz viele Menschen, die haben 20 oder so in einem Haus gewohnt und auf so eine Art und Weise, wie ich es noch nie erlebt habe. Und dann war ich am Tag später irgendwie bei einer Familie, die haben irgendwie zu 12 oder so mit noch einem Kind zusammen gewohnt, aber ganz viele Familien zusammen. Und es war so interessant zu sehen, wie unterschiedlich man leben kann. Und dass es eben nicht nur dieses eine Leben geben muss, das ich halt vorher gelebt habe und das auch so viele andere Leben, in denen man sich so gefangen fühlen muss. Und dass es entweder nur das gibt oder ich reise jetzt für immer und mache es ganz anders und bin nur unterwegs, sondern es gibt da auch noch was dazwischen. Man kann das irgendwie zusammenführen, kann neue Wege gehen. Und das habe ich halt auf dieser Reise so oft gesehen und war dann einfach so ermutigt und dachte so, hey, das machst du auch. Es ist nicht nur schwarz-weiß, da gibt es ganz viel dazwischen.
Ich würde zum Abschluss noch gerne eine ganz kleine Frage stellen. Und zwar, was ist für dich der Sinn des Lebens?
Der Sinn des Lebens? Ich glaube, einfach so viele Momente voller Glück und Liebe zu sammeln, wie nur möglich. Also ich glaube, mich persönlich erfüllt nicht so sehr wie Liebe zwischen Freunden, aber auch Familie und so weiter. Also einfach, ja, so viele schöne Momente wie möglich zu sammeln. Und ich glaube, man braucht halt so verschiedene Grundbausteine, um irgendwie glücklich zu sein. Es gibt irgendwie so einmal so diese Familienbaustein oder vielleicht partnerschaftliche Liebe auch und dann diese Freunde, die man halt um sich herum haben muss. Es muss auch ein bisschen von Selbstverwirklichung dabei sein, irgendwas zu machen, was einem das Gefühl gibt, ich tue was für die Welt. Ich glaube, das haben ganz viele, dass man das noch haben muss. Und ich glaube, wenn man das alles so zusammen kombiniert, wird man irgendwann extrem glücklich und zufrieden. Und ich glaube, da bin ich angekommen, auch wenn es ganz viele Momente gibt, wo ich noch Tiefs habe, aber die gehören halt einfach zum Leben dazu. Und einfach so zu sagen, ich lebe gerade ein richtig, richtig geiles Leben. Ich glaube, das ist für mich einfach so die größte Erfüllung. Und die lebe ich halt gerade so, ja.
Das klingt richtig schön. Ich freue mich sehr auf dein neues Buch. Wir werden natürlich alles verlinken in den Shownotes. Und ich danke dir sehr, dass du dir heute die Zeit genommen hast für uns.
Ja, gerne.
Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wie ihr ja merken konntet, ist die Tonqualität eine etwas andere als die, die ihr sonst von uns gewohnt seid. Aber Jasmin ist auch einfach etwas weiter weg als die sonstigen Gäste, die ich bisher ja mehr oder weniger vor der Nase hatte oder zumindest vor dem Mikrofon. Ich bedanke mich trotzdem, dass ihr zugehört habt und finde einfach diese ganze Geschichte rund um Jasmins Reise und Leben und warum diese Reise überhaupt begonnen hat, so wahnsinnig berührend, dass ich hoffe, dass ich genau das übertragen hat, egal zu welcher Tonqualität und wie viele Kilometer uns beide voneinander trennten. Ihr könnt Jasmin auf jeden Fall auf Instagram folgen und natürlich ihre Bücher kaufen. Wir werden alles zu Jasmin in den Shownotes verlinken und würden uns freuen, wenn ihr nicht nur da einmal reinguckt, sondern uns auch sämtliche Sterne gibt oder Bewertungen auf der Plattform eurer Wahl. Damit wir diesen Podcast verbessern und vergrößern können, ihr könnt ja gerne mal dalassen, welche Themen euch so interessieren würden oder vielleicht auch eine Gästin oder einen Gast selbst vorstellen, den ich mal interviewen soll. Uns findet ihr übrigens auf Instagram unter echtemamas.ehrlichgesagt, da auch unbedingt mal folgen. Und wir hören uns nächste Woche. Bis dahin, eure Nora.